Lucie hob den Saum seiner Kutte und eilte über den Pfad. Lobsang lief hinter ihm her. Ein fast schrilles Summen schien aus dem Gestein zu kommen. Der Kehrer rutschte am Karpfenteich vorbei, in dem sich jetzt sonderbare Wellen formten, hastete dann über einen schattigen Weg, der am Ufer eines Baches entlang führte. Rote Ibisse stiegen auf. Plötzlich verharrte Lucie und warf sich flach auf die Steinplatten.
»Leg dich hin, schnell!«
Lobsang lag bereits und hörte, wie etwas mit einem Rauschen über ihn hinwegraste. Er sah zurück und beobachtete, wie der letzte Ibis von einem Schein aus blauem Licht umgeben fiel und Federn verlor. Er kreischte noch einmal und verschwand dann mit einem Knall. Nun, er verschwand nicht ganz. Ein Ei fiel dort, wo eben noch der Ibis gefallen war, und zerbrach auf den Steinen.
»Ziellose Zeit«, rief Lucie, »komm weiter!«
Er sprang auf, eilte zu einem verzierten Gitter in der Felswand vor ihnen und offenbarte erstaunlich viel Kraft, als er es aus der Einfassung löste.
»Es ist recht tief, aber es passiert nichts, wenn du dich bei der Landung abrollst.«
Er schob sich durch die Öffnung. »Wohin geht es dort?«
»Zu den Zauderern natürlich.«
»Aber es ist Novizen bei Todesstrafe verboten, diesen Ort aufzusuchen.«
»Na, so ein Zufall«,
sagte Lucie und sank langsam nach unten, bis nur noch seine Fingerspitzen zu sehen waren.
»Na, dich erwartet auch der Tod, wenn du dort draußen bleibst.«
Er ließ sich in die Dunkelheit fallen. Ein oder zwei Sekunden später erklang von unten ein Fluch, dem es an Erleuchtung mangelte. Lobsang kletterte in die Öffnung, sank langsam nach unten, bis er nur noch an den Fingern hing, fiel und rollte sich bei der Landung ab.
»Bravo«, sagte Lucie in der Finsternis. »Im Zweifelsfall sollte man sich für das Leben entscheiden. Hier entlang.«
Der Tunnel führte zu einem breiten Korridor. Ohrenbetäubender Lärm schlug ihnen entgegen. Etwas Mechanisches litt. Es knirschte, und wenige Augenblicke später ertönte ein Stimmengewirr. Mehrere Dutzend Mönche, sie trugen nicht nur die traditionellen Kutten, sondern auch Korkhüte, liefen um die Ecke. Die meisten von ihnen schrien. Einige Klügere schwiegen und nutzten den gesparten Atem, um noch schneller zu laufen. Lucie hielt einen von ihnen fest, und der betreffende Mönch versuchte sofort, sich zu befreien.
»Lass mich los!«
»Was geht hier vor?«
»Wir müssen fort, bevor sie alle außer Kontrolle geraten!«
Der Mönch riss sich los und sprintete hinter den anderen her. Lucie bückte sich, hob den zu Boden gefallenen Korkhelm auf und reichte ihn Lobsang.
»Gesundheit und Schutz bei der Arbeit«,
sagte er.
»Sehr wichtig.«
»Er schützt mich, der Helm?« fragte Lobsang und setzte ihn auf.
»Eigentlich nicht. Aber wenn man deinen Kopf findet, erkennt man dich vielleicht wieder. Wenn wir im Saal sind, rühr dort nichts an.«
Lobsang hatte sich eine Art Prachtgewölbe vorgestellt. Man sprach so über den Zauderersaal, als wäre es eine riesige Kathedrale. Doch am Ende des Korridors schien es zunächst nichts weiter zu geben als blauen Dunst. Erst als sich Lobsangs Augen an die wogende Düsternis gewöhnt hatten, sah er den nächsten Zylinder. Vor ihm ragte eine gedrungen wirkende Steinsäule auf, mit einem Durchmesser von 3 Metern und einer Höhe von 6 Metern. Sie drehte sich so schnell, dass ihre Konturen verschwammen. Kleine silberblaue Blitze flackerten in der Luft um sie herum.
»Siehst du? Zeit wird freigesetzt. Hierher, komm!«
Lobsang lief hinter Lucie her und sah Hunderte, nein, Tausende von Zylindern. Manche reichten bis zur Höhlendecke empor. Es hielten sich noch immer Mönche an diesem Ort auf. Sie kamen mit Eimern von den Brunnen, und das Wasser verdampfte sofort, wenn sie es auf die steinernen Lager am Fuß der Säulen schütteten.
»Idioten«,
murmelte der Kehrer. Er wölbte die Hände trichterförmig vor dem Mund und rief,
»Wo ist der Aufseher?«
Lobsang deutete zum Rand eines Holzpodiums an der Höhlenwand. Ein verrottender Korkhelm und ein paar uralte Sandalen lagen dort. Dazwischen war grauer Staub verteilt.
»Oh, armer Bursche«, sagte Lucie. »Scheint auf einen Schlag 50.000 Jahre abbekommen zu haben.«
Er sah wieder zu den hin- und her eilenden Mönchen.
»Hört mit dem Unfug auf und kommt hierher. Ich werde nicht zweimal darum bitten.«
Einige von ihnen wischten sich Schweiß aus den Augen und liefen zum Podium, froh darüber, irgendeine Art von Anweisung zu hören. Hinter ihnen heulten die Zauderer.
»In Ordnung«,
sagte Lucie, als immer mehr Mönche zum Podium kamen.
»Jetzt hört mir zu. Dies ist nur eine Schwallkaskade. Ihr habt davon gehört. Wir können damit fertig werden. Wir müssen Querverbindungen zwischen den Zukünften und Vergangenheiten herstellen, und zwar bei den schnellsten zuerst.
Der arme Herr Schoblang hat das schon versucht,
erwiderte ein Mönch und nickte in Richtung der traurigen Reste.
Wir bilden jetzt zwei Gruppen.
Luce zögerte.
Nein, dazu reicht die Zeit nicht. Wir lassen uns von unseren Fußsohlen leiten, so wie früher. Ein Mann zum Dreher. Gib den Stangen einen Stoß, wenn ich es sage. Die anderen halten sich bereit und reagieren sofort, wenn ich ihnen die Zahlen zurufe.
Luce kletterte aufs Podium und blickte auf die Tafel mit den hölzernen Spulen. Über ihnen schwebte entweder ein roter oder ein blauer Nimbus.
Welch ein Durcheinander,
sagte er.
Welch ein Durcheinander.
Was bedeutet das?
Fragte Lobsang. Luces Hände verharrten über den Spulen.
Na schön, die Roten wickeln Zeit ab und beschleunigen sie,
erklärte er.
Die Blauen wickeln Zeit auf und lassen sie langsamer vergehen. Die Helligkeit der Farbe zeigt an, wie schnell der Vorgang abläuft. Aber jetzt drehen sich alle frei, denn der Schwall hat sie gelöst, verstehst du?
Gelöst? Wovon?
Von der Last, von der Welt. Siehst du dort oben?
Luce deutete auf zwei lange Gestelle, die sich an der Höhlenwand entlang erstreckten. Jedes von ihnen enthielt zahllose Klappen. Die eine Reihe war blau, die andere dunkelrot. Je mehr Klappen von einer Farbe, umso schneller wird die Zeit auf- und abgewickelt?
Ja, ausgezeichnet. Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Wir müssen die Spulen paarweise anordnen, so dass sie sich gegenseitig auf- und abwickeln. Dadurch neutralisieren sie sich. Ich schätze, der arme alte Schoblang hat versucht, sie wieder in Betrieb zu nehmen, aber während einer Kaskade ist das unmöglich. Man muss alles umstürzen lassen und anschließend, wenn wieder Ruhe herrscht, die einzelnen Teile aufsammeln.
Luzi sah noch einmal auf die Spulen und blickte dann zu den Mönchen.
Also gut. Du, 128 und 17. Und dann 45 und 89. Los mit dir. Und du, 596 und, mal sehen, ja, 402.
790,
rief Lobsang und zeigte auf eine Spule.
Was?
790.
Sei nicht dumm. Die wickelt noch immer auf, Junge. 402 ist richtig. Hier.
790 wird gleich damit beginnen, Zeit abzuwickeln.
Die Spule ist hellblau.
Sie wird Zeit abwickeln, ich weiß es, weil...
Der Finger des Novizen strich über die Spulen, zögerte und deutete dann auf eine Spule auf der anderen Seite der Tafel.
Sie passt ihre Geschwindigkeit dieser an.
Luce sah genauer hin.
Es steht geschrieben, nun, ich gehe zum unteren Ende der Treppe,
sagte er.
Hier bildet sich eine natürliche Inversion.
Er musterte Lobsang.
Du bist nicht zufällig die Reinkarnation von jemandem? Sowas geschieht hier recht oft.
Nein, ich glaube nicht. Es ist einfach nur offensichtlich.
Eben hast du noch gar nichts von diesen Dingen gewusst.
Ja, ja, aber wenn man sie sieht, dann ist es offensichtlich.
Tatsächlich? Tatsächlich? Dann gehört die Tafel dir, Junge.
Luce trat zurück.
Sie gehört mir, aber ich...
Also schön, an die Arbeit. Das ist ein Befehl.
Für einen Augenblick blitzte um Lobsang die Andeutung von blauem Licht auf. Luce fragte sich, wie viel Zeit er um sich gefaltet hatte. Bestimmt genug, um nachzudenken. Dann nannte der Junge 6 Zahlenpaare. Luce wandte sich an die Mönche.
Lauft los! Herr Lobsang hat die Tafel. Kümmert ihr euch um die Lager.
Aber er ist ein Novize,
begann einer der Mönche. Er unterbrach sich und wich zurück, als er Luces Gesichtsausdruck sah.
Schon gut, Kera, schon gut.
Unmittelbar darauf wies mehrfaches Klacken darauf hin, dass die notwendigen Verbindungen hergestellt wurden. Lobsang rief weitere Zahlenpaare.